Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 am 13. November, der nationale Sammeltag der Glückskette, und zwar für die Opfer vom syrischen Bürgerkrieg. Und die sind leider zahlreich. Bis jetzt haben schon über 38'000 Menschen ihr Leben müssen in diesem Konflikt lassen. Es sind über 400'000 Menschen aus Syrien geflüchtet. Mehr als 50% davon sind Kinder. Und in Syrien selber sind ganz viele Menschen auf Hilfe angewiesen, weil einfach nichts mehr geht in diesem Land. Es fehlt an Nahrung, es fehlt an Wasser und es fehlt an Decken, dass sie sich warm behalten können jetzt auf den Winter, der kommt. Bei mir zu Gast im Treffpunkt ist der Asti Amir. Er ist Syrer, lebt seit 1999 in der Schweiz, arbeitet als Betreuer im Asylbereich und engagiert sich auch da in der Schweiz für Syrien, setzt sich für den Frieden ein. Er selber hat Syrien müssen verlassen, weil er sich damals für die Menschenrechte eingesetzt hat, und das ist nicht gut angekommen beim Regime. Asti Amir, ihre Familie ist immer noch in Syrien, konkret in der Stadt Aleppo, die sehr umkämpft ist. Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Verwandten?
Zuerst guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer der DRS1. Kontakt ist natürlich, es ist fast unmöglich, regelmäßige Kontakte aufzunehmen. Die Telefonate und Internetverbindungen sind unterbrochen. Man versucht 20, 30, 40 Mal am Tag, man schafft es, oder am Schluss am Abend, man ist müde, man schafft es gar nicht. Und wenn man Glück hat, per Zufall, man erreicht jemand von der Familie, nicht unbedingt der Person, der man will, aber man erreicht mindestens jemand und man hört, was da genau läuft. natürlich die Geschichten, die mir selbst oder meine Familie hier erzählt wurden, die passen nicht. Auch am nächsten Tag sind nicht dasselbe Situation. Da gibt es immer Änderungen. Heute, wir sind da im Al-Ashraf. Meine Familie lebt im Aleppo, im Nordteil der Stadt Al-Ashrafia. Die meisten sind dort und Syrien. Wenn man sagt, heute sind da, aber morgen vielleicht sind sie nicht mehr dort.
Also Sie müssen unter Umständen sich jeden Tag neu anpassen an der Situation, gerade wie die Kämpfe auch stattfinden in Aleppo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Alltag möglich ist. Wie sieht denn so ein Tag aus von Ihrer Familie in so einem umkämpften Gebiet, in einer umkämpften Stadt wie Aleppo?
In letzter Zeit, die meisten meiner Geschwister und Eltern auch, die haben Aleppo verlassen, die sind auf dem Land, außer meine Schwester und mein Schwager leben noch dort und Schwester, meine Frau lebt auch dort, sie hat vor 2 Wochen auch eine Rakete, ist im Kinderzimmer reingekommen. Zum Glück waren sie vor 2 Tagen weg von der Wohnung. Und im normalen Alltagsleben natürlich gibt es nicht mehr. Meine Brüder haben die Geschäfte sind seit langem zu. Das funktioniert gar nicht mehr. Sie versuchen wie möglich, was Nötige ist. Ein Brotpack hat 10 bis 15 syrische Lir gekostet. Im Moment mit 90 und 150 findet man nicht. Und natürlich, die versuchen wie möglich, das Lebensmittel besorgen für Kinder und die Erwachsene kämpfen weiter dafür, anstatt 3 Mahlzeiten vielleicht reduzieren auf 2, auf 1 oder irgendein Apfel da oder etwas so. Es ist die normale Lebensstruktur, schon lange gibt es nicht mehr. Und die Militär kommt rein, gehen weg, Rebellen kommen rein. Es ist dieser Kampf hin und her. Heute ist diese Stadt oder dieser Teil vom Stadt besetzt vom Militär, Assads Militär. Morgen ist vom Rebellen. Übermorgen ist frei, kommen natürlich die Luftwaffen. Und Raketen haben auch eine große Rolle im ganzen Krieg und am Spiel.
Also nicht nur die Angst eben vor den Kämpfen, vor den Bomben, die Nahrungssituation, Sie haben es beschrieben, ist auch sehr schwierig. Also die Preise, die sind unglaublich gestiegen. Herr Amir, Sie beobachten jetzt die Situation aus der Schweiz. Sie sind seit 1999 hier. Wie geht es Ihnen als Syrer, wenn Sie all die Nachrichten direkt von Ihren Verwandten oder aus den Medien bekommen?
Ja, mir geht's nicht gut und ich habe auch schlechte Gewissen. Manchmal, ich denke, wenn ich dort gewesen wäre, vielleicht könnte ich auch etwas mitmachen. Hier vom Weiten natürlich, man versucht unterstützen, helfen, aber man ist auch hier, die Hände sind gebunden. Vielleicht macht man in einer Sendung oder mit einer Menschenrechtsorganisation etwas zu machen oder wir haben hier auch in der Schweiz letzte Zeit viel Medikamenten und Winterkleider gesammelt. Zum Teil geschickt, zum Teil sind am Laufen jetzt Projekte, so privat unter Freundschaft, Freunden und so Kollegen, was wir hier machen können. Aber wenn ich vom letzten Winter sogar, wenn ich von meinem Verwandten oder Bekannten höre, dass sie in einer Stadt wie Aleppo, ist 4 Millionen Einwohner, dass sie keinen Stoff haben für Winter, für Heizung und so. Sie müssen zu Ateliere gehen, Stoffstücke holen und brennen. Das ist schon traurig.
So kein Brennmaterial, kein Holz, nichts?
Für Heiz und so, das gibt es vom letzten Winter nicht. Und diese Winter, ich weiß nicht, was sie da machen. Es ist sehr hart, das Leben dort. Und für Kinder natürlich diese Angriffe vom Flugjet und Raketen ist sehr, sehr schwierig. Meine Schwester hat mir gesagt, wir müssen alle Kindern die Ohren
stöpseln.
Dass sie den Lärm nicht hören und dass sie wenig so traumatisiert werden, weil die hören immer und sie haben auch kein Verständnis dafür. Was ist da los?
Ja, die traumatisierten Kinder, das wird auch noch ein Thema sein bei uns in der Sendung. Wir haben jemanden von der Desom Kinderhilfe, der in Jordanien tätig ist und der jetzt da in die Schweiz gekommen ist, auch unter anderem, um an dem Sammeltag mitzumachen. Sie können spenden, Sie können die Not lindern von den Menschen, die von dem Konflikt in Syrien betroffen sind. Sagen Sie Flüchtlinge oder sagen Sie Zürcher, die noch im Land sind, rufen Sie auf die Nummer 0800 87 07 07 an. Heute Morgen war Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf da. Sie hat am 7. dann eine Stunde später, aber doch offiziell den Sammeltag eröffnet. Und mit ihr haben wir ein kurzes Gespräch aufzeichnen. Das gibt es gerade in ein paar Minuten.
Stiamo già dimenticando la realtà, non amiamoci così del tutto. Gli occhi chiusi con enorme serietà, quel silenzio compiaciuto e denso che non si sa, non si sa. Non amiamoci così, sarà infinito però non si sa. Stiamo già dimenticando la realtà e l'amore non è uguale a niente. E distrugge dove passa e dove va. Ed è grande solo indifferente, non lo sa, non lo sa. Non amiamoci così, così del tutto perché poi ci deluderà. Muore l'amore adesso, quando è grande, quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore l'amore e passa, quando è grande, quando sa di noi la grande fragilità. Ci sarà. Nel cuore qualche città, una dolce vanità, un bel ricordo. Stiamo già dimenticando la realtà, pensa come abbiamo perso il sonno. Io ritorno piano piano mesi fa, che in un attimo faceva giorno. Ora l'alba è per noi una lenta cortesia, che ci fa il cielo col suo bel celeste indulgente. Muore l'amore adesso, quando è grande, quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore l'amore e passa, quando è grande, quando sa di noi la grande fragilità. Perché l'amore passa soltanto. Muore l'amore e quanto, quanto è bello quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore l'amore e passa, quando è grande, quando sa che tanto non possiamo averlo vivo. L'amore muore, quando è grande, quando sa, perché l'amore grande lo sa. Che così.
When you say my name, say my name, say my name, say my name. When you say my name, say my name, say my name, say my name. When you say my name.
It's just as it seems, I'm the cat that got the cream. I wonder when I'm gonna wake from this dream. You're 10 out of 10, and every man that ever met you knows how lucky I am. I'm sitting here on cloud 9, there's nothing here but clear blue sky. There's no thunder near,
that sound you hear, that's just the sound of the breaking of hearts, shattered dreams now falling apart, the sound of teardrops falling, curtains my name you're calling, that's just the sound of the breaking of hearts, crashing down wherever you are, somebody's teardrops falling, curtains my name you're calling, yeah.
Say my name, say my name, say my name, yeah. Oh, when you say my name.
If love was a race, then baby when it comes to you I know that there ain't no second place. No one believed that the story of a fool like me couldn't have a lead. But you're sitting here on cloud nine, the same blue sky as mine.
Blue sky,
storm
yeah.
Clouds have all disappeared, so that sound you hear.
Das ist der Treffpunkt auf dieser Seite. Wir schalten gerade wieder in die Glückskötti-Sammelzentrale auf Bern zur Ladina Spiess. Vorher aber ein kurzer Blick auf die Strasse. Und auf die Schiene. Verkehrsinfo DRS von 9.31 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen auf den Strassen vor. Allen unterwegs gute Fahrt. Aber ein Hinweis zum Schienenverkehr. Zwischen Lausanne und Lütchi auf der Linie Lausanne-Sion ist die Strecke für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.
Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön aus der Sammelzentrale hier in Bern für all die Spenden, die schon reingekommen sind. Es sind über 200'000 Franken. Und für die, die noch möchten spenden, Telefonnummer 0800 87 07 07. Der Sammeltag von der Glückskette für die Opfer vom syrischen Konflikt, vom syrischen Bürgerkrieg. Heute Morgen um 7 Uhr haben wir auch noch hohen Besuch gehabt. Unsere Bundespräsidentin ist da gewesen, Evelyn Widmer-Schlumpf, das erste Mal, dass sie so einen Sammeltag offiziell von Seiten des Bundesrats auch eröffnet hat. Und ich habe dann ein kurzes Gespräch geführt mit ihr und habe sie gefragt, was ist eigentlich bei ihr so nahe? Was bewegt sie besonders an dem Thema Flüchtlinge und Syrien?
Zu wissen, dass ganze Haufen Leute, die nichts dafür können, dass sie in dieser Situation sind, ohne Dach über dem Kopf sind, in einer Zeit, die sonst schon enorm schwierig ist. Es wird kalt, sie brauchten eigentlich Unterkünfte, sie brauchten Hilfe. Viele Kinder sind betroffen, viele alte Leute sind betroffen, einfach unschuldige Opfer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es uns sehr gut geht und wir ja, auch eine gewisse Solidarität sollten zeigen mit Leuten, die es so schlecht haben, wie die Leute jetzt, die unterwegs sind.
Die Solidarität, das gehört auch ein bisschen zur Schweiz, die humanitäre Tradition. Man hat es gerade kürzlich gesehen in der Sendung «Gipfelstürmer» auf Schweizer Fernsehen. Der Henri Dunant ist von 30 Schweizer Persönlichkeiten auf Platz 4 gewählt worden. Das ist also noch im Bewusstsein von der Schweizer Bevölkerung, die humanitäre Tradition. Das bedeutet aber auch eine Verpflichtung.
Es bedeutet eine Verpflichtung, aber es zeigt auch, die Geschichte der Schweiz zeigt auch, dass die Schweizerinnen und Schweizer immer sehr solidarisch sind, gewesen sind, wenn es darum gegangen ist, zu helfen, vor Ort zu helfen. Sie wissen, dass es anderen Leuten sehr schlecht geht, dass sie in Not sind. Da sind Schweizer und Schweizerinnen immer bereit gewesen, eine Unterstützung zu leisten, ihren Beitrag zu leisten, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben können. Und ich bin überzeugt, dass sie das auch das Mal machen.
Das hoffen wir sehr. Das können Sie machen auf die Nummer 0800 87 07 07. 400'000 Flüchtlinge sind angewiesen auf Hilfe. In Syrien selber 1,2 Millionen Menschen, die humanitäre Hilfe brauchen. 1,2 Millionen Menschen, das sind Kantone Bern, Graubünden und Glaris zusammen. Frau Bundespräsidentin, wäre da nicht jedes Land, auch ein friedliches Land, total überfordert mit so einer Situation ohne Hilfe von aussen?
Also sicher braucht jedes Land Hilfe aussen. Und das sind ja vor allem jetzt Jordanien, es ist der Irak, es ist die Türkei, wo viele Leute jetzt aufnehmen, Libanon auch, und wo sicher ans Ende von ihren Möglichkeiten kommen, wenn sie nicht von aussen auch Hilfe kriegen, um die Flüchtlinge zu betreuen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von allen anderen, jetzt hier mitzuhelfen, dass man die Möglichkeit hat, vor Ort wirklich für die Leute zu sorgen.
Ja, vor Ort für die Leute sorgen zu spenden, auch heute am Nationalen Sammeltag für all die Menschen, die unter dem Konflikt in Syrien leiden. Nochmal die Telefonnummer 0800 87 07 07. Sie können da am Telefon dann Ihre Spende bekannt geben. Wir danken ganz herzlich dafür. Wo geht das Geld eigentlich hin? Das will man ja immer wissen, wenn man spendet, weil Spenden ist Vertrauenssache. Das fragen wir Priska Spöri, sie ist Kommunikationsverantwortliche bei der Glückskette. In ein paar Minuten ist ein Treffpunkt aus Bern. Musik von der Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Das ist der Sammeltag, der nationale Sammeltag auf deres Eis. Die Glückskette in Zusammenarbeit mit dem Partnerhilfswerk, wo dann das Geld auch einsetzen, dort, wo es nötig ist, sammeln wir heute für die Opfer vom Syrien-Konflikts. Da im Treffpunkt zu Gast in der Sammelzentrale zu Bern ist der Asti Amir seit 1999 in der Schweiz aus Syrien. Seine Familie zum Teil lebt noch in Syrien, in der Nähe von Aleppo. Herr Amir, wenn Sie jetzt so das sehen, wie die Leute hier freiwillig mitarbeiten, wie die Schweizerinnen und Schweizer Geld spenden für ihre Landsleute, was geht da in Ihnen vor?
Natürlich, da bin ich sehr glücklich und ich bin stolz auf die Schweiz, wenn ich solche Aktivitäten sehe. Und das ist nicht zum ersten Mal, dass ich sehe und beobachte. Ich kenne auch die Projekte vom DEZA, was sie in Afrika und Nordafrika und in Syrien auch machen, einsetzen. Ich bin stolz auf meine zweite Heimat.
Das hat ja auch schon Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf gesagt, die humanitäre Tradition von unserem Land. Die Leute sind grosszügig, spenden, aber Spenden ist Vertrauenssache. Man muss wissen, wo das Geld ankommt. Wenn Sie heute an dem Nationalen Sammeltag spenden, dann wollen Sie logischerweise wissen, was mit Ihrem Geld passiert. Priska Spöris ist Kommunikationsverantwortliche bei der Glückskette. Bis jetzt sind 204.000 Franken zusammengekommen, ein paar verquetschte. Das ist eigentlich nicht so viel, dünkt es mich, für das, dass man am Morgen um 6 Uhr angefangen hat. Was sagen Sie von der Glückskette dazu?
Also wenn ich am Morgen um 6 Uhr anfange zu arbeiten, dann verdiene ich nicht so viel Geld in 3 Stunden. Also was heisst relativ wenig im Vergleich zu was? Also ich glaube, man darf nie vergleichen, wir dürfen nie vergleichen, keine Sammlung mit einer anderen. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Ich finde jetzt das Resultat eigentlich sehr schön. Also wir freuen uns ja über jede Spende, die wir überkommen. Kommt dazu, dass wir ja eben bis gestern schon mehr als 3,5 Millionen Franken Spenden schon bekommen haben. Die tun wir dann am Ende von dem Tag noch dazuzählen. Aber ich finde sehr schön, wie die Leute anrufen. Ich habe selber das Telefon auch schon abgenommen. Und da kommt einfach wieder raus, wie die Leute betroffen sind und möchten helfen.
Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, ja hallo, das ist ja ein menschengemachter Konflikt, das ist ein Krieg, die sollen doch selber schauen. Es hat auch Mails ins Studio gegeben bei uns bei deren Seite mit so zweifelnden oder kritischen Worten. Was sagen Sie da dazu?
Also erstens sind das sehr viele Leute, die immer eine Ausrede suchen, um nicht zu spenden. Aber das andere ist schon so, dass wir sagen, erfahrungsgemäss gibt es für Naturkatastrophen mehr Spenden, weil man dort betroffen ist und sagt, da kann man wirklich nichts dafür. Also die Natur haben wir nicht so im Griff, dass wir Stürme und Erdbeben können verhindern können. Und bei Krieg, also menschengemachte Katastrophen, dort sagen viele Leute, also die sollen doch einfach aufhören kriegen, dann geht es denen auch wieder besser. Aber wir, Glückskette und unsere Partnerhilfswerke haben die Aufgabe, eben allen Menschen in Not zu helfen, nach einem Erdbeben oder eben bei einem Krieg. Und diese Aufgabe nehmen wir damit wahr. Und am Schluss entscheiden die Spenderinnen und Spender, für was sie möchten Geld geben.
Ich habe gesagt, Spenden ist eine Vertrauenssache. Wenn der Glückskette-Sammeltag heute irgendwann Nacht nach der 12. fertig ist, fängt die Arbeit für euch bei der Glückskette und auch für Partnerhilfswerke erst richtig an. Um was geht es? Also, wie geht denn der Franken, das 10er, 20er, 100er Nötli weiter?
Also es ist eben so, dass die Arbeit schon vorher angefangen hat. Also das Hilfswerk leistet schon seit Monaten Nothilfe für die Flüchtlinge, für die Betroffenen im Land selber. Es ist so, dass das Geld, all die Spenden, die wir sammeln, wie immer an unsere Partnerhilfswerke geht. Die tun Hilfsprojekte aufstellen, bei uns einreichen. Wir entscheiden, ob wir diese Projekte unterstützen. Und dann geht das Geld direkt in die Hilfe für die Betroffenen.
Danke vielmals, Priska Spöri. Ein ganz konkretes Beispiel haben wir aus Jordanien, und zwar vom Hilfswerk der Desom Kinderhilfe. Wie dort das Geld, das sie heute spendet, umgesetzt wird, das fragen wir den Jürgen Wellner. Er ist Mitarbeiter der Delegation der Desom in Amman. Das fragen wir ihn in wenigen Minuten auf deren Seite.
Seul et anonyme.
Sie hören «Deres Eis». Das ist der Dienstag, 13. November, der nationale Sammeltag der Glückskette. Heute geht es darum, Menschen in Not zu helfen, ganz konkret die Menschen, die aus Syrien raus haben müssen flüchten, wegen dem Bürgerkrieg, oder die, die in Syrien unter so prekären Umständen leben, dass sie im Moment gar nicht wissen, wie es den Winter überlebt. Die Flüchtlinge, das ist eine Zahl von ungefähr 400'000, also das ist die Bevölkerung der ganzen Stadt Zürich. Die Hälfte dieser Flüchtlinge sind Kinder. Bei mir im Treffpunkt ist jetzt Jürgen Wellner. Er ist Mitarbeiter der Delegation von der Desson Kinderhilfe in Jordanien, in Amman. Herr Wellner, diese vielen Flüchtlinge, es sind 400'000 insgesamt. In Jordanien spricht man von 100'000 Registrierten und von 100'000 Nicht-Registrierten, also insgesamt 200'000. Können Sie uns kurz erklären, was das Nicht und eben das Registriert bedeutet?
Genau, also die Zahl 200'000 ist die offizielle Zahl der jordanischen Regierung, die Schätzung, wie viele Leute über die Grenze gekommen sind. Ungefähr 100'000 sind bei der UN registriert. Die bekommen Hilfe von der UN. 100'000 haben sich nicht registrieren lassen, oft aus Angst vor Informanten des syrischen Geheimdienstes, weil Flucht ist Verrat. Und man hat immer noch Familienangehörige in Syrien. Das heißt, die haben Angst, ihre Namen zu geben, wer sie sind, wo sie sind, aus Schutz für die Angehörigen.
Und eben viele dieser Flüchtlinge sind Kinder, auch in Jordanien. Ihr von der Desson Kinderhilfe habt euch spezialisiert, sage ich jetzt, für diese Kinder da zu sein. Wie konkret sieht diese Hilfe aus? In 3 Städten in Jordanien, 2'000 Kinder, 8'000 Angehörige. Können Sie uns Beispiele nennen, wie die Hilfe aussieht?
Also erstmal, 50% der Flüchtlinge sind Kinder. Wir arbeiten in 4 verschiedenen Orten, also wir arbeiten in 3 Kommunen. 80% der Flüchtlinge und damit 80% der Kinder auch sind nicht in den Flüchtlingslagern. Die sind in den Kommunen. Wir arbeiten in einem kleinen Flüchtlingslager namens Cyber City, das sind aber nur 500 Leute, und ansonsten in den Kommunen. Die Situation in den Kommunen ist die, dass die Flüchtlinge von Verwandten, Bekannten oder auch völlig Fremden aufgenommen wurden, in der Hoffnung, das ist nach ein paar Wochen wieder vorbei. Jetzt sind es viele, viele Monate und die Situation da ist sehr, sehr beengt, bedrückend, und es gibt, die haben auch kein Einkommen. Also sie leben von nichts, sie leben dann nur von dem, was die Gastfamilien ihnen abgeben. Die Vorräte, die jetzt da sind, die Kapazitäten sind vollkommen aufgebraucht.
Also geht es vor allem auch einmal um Lebensmittel, aber der Desson Kinderhilfe will ja auch den Kindern ganz konkret helfen, die wirklich traumatisiert sind. Einerseits von den Bombenangriffen, die sie in Syrien selber erlebt haben, aber auch die Erlebnisse auf der Flucht. Wie gehen Sie da vor?
Also das ist genauso wichtig wie die materiellen Bedürfnisse. Die materiellen Bedürfnisse werden von vielen Organisationen abgedeckt, wobei die 100'000 haben das große Problem, dass sie keinen Zugang zu der UN-Hilfe haben. Also da gibt's auch noch einen Riesenbedarf und wir müssen uns selber überlegen, ob wir nicht unsere Intervention ausweiten. Ob wir nicht auch einfach sagen, wir müssen auch materielle Hilfe leisten, weil da gibt's eine Riesenlücke. Was ganz, ganz wichtig ist ebenfalls, ist nicht nur auf die Grundbedürfnisse zu gucken, sondern darauf zu gucken, was mit den Kinderpsychen und Seelen passiert ist. Die haben Ereignisse erlebt, dass ihre Eltern vor ihren Augen erschossen wurden, dass Artilleriebeschuss ihrer Wohnung, also das Haus ist zusammengestürzt, der Großvater ist noch drin, sie mussten flüchten über Glasscherben, im Pyjama, nachts über die Grenze. Das sind 9-Jährige oder 10-Jährige oder 5-Jährige. Das prägt ja, das ist das Ereignis ihres Lebens. Und man entscheidet, wenn man sich schnell drum kümmert, kann man dann noch was machen. Wenn man sich das ruhen lässt und sagt, man sieht ja nichts, wird man in 10, 20 Jahren Menschen haben, die nur durch Gewalt geprägt sind. Was wir versuchen, ist, möglichst schnell, möglichst viele Kinder zu erreichen und möglichst schnell diese Themen aufzuarbeiten.
Das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen. Danke vielmals, Jürgen Wellner. Er ist Mitarbeiter von der Delegation von der Desson in Jordanien. 0800 87 07 07. Telefonnummern, wenn Sie gerade auch ganz konkret diesen traumatisierten Kindern helfen möchten.
Und bis jetzt, neuer Spendenstand sind 317'113 Franken reingekommen. Danke vielmals für diesen Betrag. In der nächsten Stunde vom Treffpunkt melden wir uns wieder aus der Sammelzentrale hier in Bern. Und zwar mit der ehemaligen Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Sie ist hier im Haus von Schweizer Radio DRS und sie kennt Syrien und auch die umliegenden Länder, die Flüchtlinge aufnimmt, bestens. Sie kann uns erklären, was ist das überhaupt für einen Konflikt und gibt es allenfalls eine friedliche Zukunft? Das alles nach der Zähne.
You think go home, yeah, to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now it's gonna trick me in love. Ah. All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right.
Free auf der Seis. All right now. Und so sieht es im Moment auf Strasse und Schienen aus.
Verkehrsinfo DRS.
Von 9.59 Uhr in der Westschweiz auf der A12 Richtung Freiburg. Verkehrsbehinderung wegen eines Pannenfahrzeugs im Gümpfon-Tunnel. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Sowie im Tessin auf der A2 Richtung Chiasso zwischen der Raststätte Bellinzona Süd und dem Monte Ceneri-Tunnel. Verkehrsbehinderung wegen eines Pannenfahrzeugs ebenfalls. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Und Schienenverkehr zwischen Lausanne und Lütri auf der Linie.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Du guckst mich an und ich geh mit. Und der ist ewig, dieser Augenblick. Da scheint die Sonne, da lacht das Leben. Da geht mein Herz auf, ich will's dir geben. Ich will dich tragen, ich will dich lieben, denn die Liebe ist geblieben, hat nicht gefragt, ist einfach da, weglaufen geht nicht, es ist mir klar. Liebe will nicht, Liebe kennt nicht, Liebe wird nicht. Liebe fragt mich, Liebe ist so wie du bist. Gute Nacht, mein Wunderschöner, und ich möchte mich noch bedanken, was du getan hast, was du gesagt hast, das war ganz sicher leicht für dich. Du denkst an mich in voller Liebe, und was du siehst, geht nur nach vorne. Du bist mutig, du bist schlau, und ich werd immer für dich da sein, das weiß ich ganz genau.
Liebe sei nicht, Liebe kämpft nicht.
Liebe ist auf dieser Seite. Der Treffpunkt aus der Sammelzentrale zu Bern am Nationalen Sammeltag der Glückskette. Seit mehr als anderthalb Jahren beherrscht jetzt der Bürgerkrieg schon Syrien. Der blutige Konflikt hat bis heute mehr als 38.000 Todesopfer gefordert. Und das Verrückte ist auch, dass Tausende von Menschen geflüchtet sind. Wir haben es gehört in der ersten Stunde von einem Vertreter von Terdesom Kinderhilfe. 50% von diesen Flüchtlingen sind Kinder. Und weitere Tausende von Menschen sind in Syrien selber auf Hilfe angewiesen. Bei mir in der Sendung ist jetzt Irene Meyer. Sie ist ehemalige Nahost-Korrespondentin von Schweizer Radio DRS. Irene Meyer, nach den fast täglichen Meldungen wissen, glaube ich, die meisten von uns gar nicht mehr, wie hat das eigentlich angefangen in dem Syrien? Was ist der Auslöser von dem Konflikt?
Also der syrische Aufstand hat eigentlich im Schatten von der ägyptischen Revolution stattgefunden. Die ganze Welt hat auf den Tahrirplatz in Kairo geschaut. Der Mubarak ist gestürzt im Februar 2011. Und im Schatten von dem hat es am jordanischen Grenzgebiet Syrien die ersten Kundgebungen gegeben. Syrien, die sind am Anfang wenig gewesen und immer mehr gekommen. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass der Präsident Assad ein paar Wochen vorher noch im Wall Street Journal gesagt hat, bei uns passiert das nicht. Syrien ist ganz anders. Ich habe die Unterstützung von der Bevölkerung. Es sind ganz andere Bedingungen. Das war nicht so gewesen. Er hat probiert, den Funken, der gezündet worden ist, gerade schnell mit Gewalt zu löschen. Das ist ihm nicht gelungen. Ich bin überzeugt, und das ist eigentlich Tragik an dem, dass der Assad, der wirklich auch, er hat Unterstützung gehabt im Teil der Bevölkerung, am Anfang sind ja die Forderungen ganz moderat gewesen, und er war nicht Zielscheibe gewesen als Präsident, sondern sie haben politische Reformen wollen, mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit, aber sie haben nicht persönlich den Assad angegriffen, und er hat dort in der Hand gehabt, politische Reformen sofort ehrlich zu machen. Und mit dem hätte er, glaube ich, einen politischen Prozess einläuten und einleiten. Ich weiss nicht, wie es rausgekommen wäre, aber es wäre sicher nicht so gewaltvoll gekommen. Das hat er nicht gemacht.
Gehen wir nochmal zurück. März 2011, wo die Konflikte losgegangen sind, die Frage an Asti Amir. Er ist ein Syrer, der hier in der Schweiz lebt. Kontakt hat noch zu seiner Familie, Verwandten in Aleppo. Asti Amir, hätten Sie damals schon gedacht, damals als diese Proteste losgingen, dass dieser Widerstand so blutig niedergeschlagen wird, dass es in einem Bürgerkrieg, wie er jetzt eben herrscht, ausarten wird?
Erwartet habe ich schon lange, dass etwas losgeht, eine Revolution kommt. Aber so schlimm, so blutig, ehrlich gesagt, habe ich nicht erwartet. Die Bilder, die ich sehe, ich kann mir kaum vorstellen, dass es Syrer gibt, die fähig sind, für solche Gewalt zu tätigen.
Das ist immer schwer, wenn man natürlich als Betroffenen, als Landsmann, das muss aus der Distanz mit anschauen. Irene Meyer, Sie haben gesagt, der Assad hat es wie verpasst, die Reformen anzugehen auf einem friedlichen Weg. Warum denn die Härte jetzt, wie er zurückgeschlagen hat von ihm und seiner Armee?
Also ich glaube, er ist ganz fest überzeugt von seiner Sicht, wie er die Sache sieht. Er hat von Anfang an gesagt, das ist eine Verschwörung vom Ausland, sie wollen das Regime stürzen, das hat auch geopolitische Gründe. Und es ist natürlich das politische Überleben, das physische Überleben von ihm selber, es geht um das politische Überleben vom Regime. Und dann muss man auch sehen, der Krieg in Syrien ist ein Krieg in Syrien, ist aber ein Krieg um Syrien. Also da geht es auf der einen Seite um einen inneren Wandel. Es geht aber auch darum, um regionale und politische Umwälzungen, um neue Einflusssphären. Und ich glaube, der Assad sieht sich von zwei Seiten bedroht. Auf der einen Seite ist die friedliche, säkulare Opposition, die einen gesellschaftlichen und politischen Wandel will. Und auf der anderen Seite sind die radikalen Islamisten. Heute muss man sagen, das geht schon sehr weit, bis zu Al-Qaida, wirklich gewalttätigen Widerstand oder Aufstand. Und er hat, wie gesagt, Chancen gehabt, er hat eine Art wirtschaftliche Öffnung gemacht und hat politische Reformen können machen und so die säkuläre Opposition einbinden. Das hat er verpasst. Und er hat auf Gewalt gesetzt. Und er ist dann eigentlich vom einstigen Hoffnungsträger für viele Syrer, ist er 2000, als er gekommen ist, er ist sehr ein junger, unpolitischer Präsident gewesen, eigentlich ein Hoffnungsträger gewesen und ist zum blutigen Diktator geworden. Und wie gesagt, man muss auch sehen, die andere Realität oder die andere Seite von der Realität ist, dass jetzt die ganze Sache so radikalisiert worden ist und dass es unter den aufständischen, bewaffneten Rebellen hat Söldner, Dschihadisten und die sind auch gestützt vom Golf.
Der Assad vom gelernten Zahnarzt zum Diktator in Syrien, ist er jetzt also der grosse böse Mann in dem ganzen Konflikt?
Der Assad ist Präsident von Syrien und von da ist er verantwortlich. Er trägt Verantwortung für die ganze Gewalt, die jetzt gegen die eigene Bevölkerung ausgeübt wird, von der Armee, von der Polizei, von der Geheimdienst. Syrien hat 15 Geheimdienste oder 16 sogar von den Schlägertrupps. Das ist seine Verantwortung. Für das muss er einstehen und für das muss er sich rechtfertigen. Auf der anderen Seite die Gewalt, die von den Aufständischen und Rebellen kommt, das ist ihre Verantwortung. Aber ich sage, der Assad war 34, als er 2000 gekommen ist. Der ältere Bruder ist gestorben, der war eigentlich vorgesehen als Nachfolger und er war wie eine Verlegenheitslösung. Er war Augenarzt von London zurück in das Syrien und hat dann am Anfang so eine Art Öffnung probiert. Also es hat damals 10er Frühling, hat man dem gesagt. Es hat Diskussionen gegeben, mehr Freiheit und die Leute haben, glaube ich, sehr aufgeschnauft. Und dann ist er vielleicht wie vor dem eigenen Mut verschrocken. Es gibt eine These, die sagt, er sei nur eine Marionette gewesen, er sei in dem ganzen System hin und her geschoben worden, er hat gar nicht Macht gehabt, er sei überfordert gewesen. Es gibt aber eine andere These, die sagt, dass er natürlich gesehen hat, wie zum Beispiel Russland unter dem Gorbatschow die Partei hat ihre Bedeutung verloren und das hat er nicht wollen, dass er sich am Modell China orientiert hat, also dass er eine wirtschaftliche Öffnung gemacht hat, aber absolut keine politische und gesellschaftliche. Und das hat nicht gewirkt, er hat zwei Sachen unterschätzt, die Kraft vom Widerstand, Dimension und auch die technische Revolution mit diesen ganzen Kommunikationsmitteln.
Man muss aber sicher auch sehen, dass eben hinter Assad ganz viele Menschen stehen und dass es nicht einfach nur das Regime und die Opposition gibt, sondern da auch ganz viele verschiedene Parteien, verschiedene Gruppen involviert sind in diesen Konflikt. Wie das aussieht, das erklärt uns Irene Meyer hier im Treffpunkt in wenigen Minuten.
Partì per il nord, lasciò la sua terra calda del sud, trovò una donna con cui si sposò, ne ebbe dei figli e la sua vita cambiò. Lasciò la sua mamma, gli amici e il paese, trovò un nuovo mondo dove a volte si chiese, ma per guadagnare qualche cosa di più, sarà valsa la pena lasciare il suo sud. Ma che ci vuoi far con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà. Passati sono gli anni da quel giorno lontano, e il suo nuovo mondo non gli pare più strano. La terra trovata diventa reale, la vita diversa gli sembra normale. Ma come un fantasma di un'era passata, una triste notizia lassù gli è arrivata. Aiuto fratello, qui ci manca di tutto, la terra ha tremato, il paese distrutto. Ma che ci vuoi far con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà. Si spezza al solo pensiero di madri piangenti e vestite di nero, al ricordo dei sogni lasciati qua giù e a tutti i fratelli già sepolti nel sud. Così l'emigrante di fretta è tornato con tutta la rabbia e il dolore provato, perché il suo governo come sempre ha tardato a portare l'aiuto a chi lo aveva invocato. Ma che ci vuoi far con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà. Ma che ci vuoi far con questa Italia qua?
siamo figli del sud e della povertà, ma che ci vuoi far con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà, ma che ci vuoi far con questa Italia?
Es ist eine menschengemachte Katastrophe, definitiv. Ich glaube, über das müssen wir nicht diskutieren. Das, was in Syrien läuft und in den Nachbarländern von Syrien, wo die über 400'000 Flüchtlinge angehen, um irgendwo wieder Frieden zu finden und aus dem eben umkämpften Land rauszugehen. Es ist ein menschengemachter Konflikt. Wir haben vorher im Gespräch mit der Nahost-Korrespondentin, der ehemaligen Nahost-Korrespondentin Irene Meyer, darüber geredet, wer der Assad überhaupt ist, der böse, grosse Mann, der ja, Reformen verpasst hat, der den Aufstand irgendwie nicht hat können auffangen, damals im März 2011, und wirklich verpasst hat, eine friedliche Lösung anzuführen in dem Land. Und darum die grosse Katastrophe jetzt, wo sehr viele unbeteiligte Menschen auch darunter leiden. Und diesen Unbeteiligten, denen wollen wir helfen. Den Flüchtlingen und denen in Syrien, die dringend Hilfe brauchen, jetzt auch, wo der Winter bevorsteht. Sie können anrufen auf die Nummer 0800 87 07 07. Danke vielmals für Ihre Spende. Der Asti Amir ist Syrer, lebt in der Schweiz und ist auch zu Gast bei uns im Treffpunkt an der Sammelzentrale zu Bern. Asti Amir, wir haben es gehört,
Assad hat die Reformen verpasst, hat einen friedlichen Weg nicht gewählt, hat den Aufstand blutig niedergeschlagen. Sie kommen aus der Stadt Aleppo, 4 Millionen Einwohner, das ist eine Wirtschaftsmetropole. Und dort stehen noch immer Leute hinter Assad. Warum denn das?
Ich möchte gerne über Öffnung der Wirtschaft etwas sagen. Der Assad ist schon angefangen, hat etwas geöffnet, aber nur für Familienkreis und für bestimmte Familien, die ihm gepasst haben. Und darum die Geschäftsleute und große Firmen, vor allem im Aleppo, hat denen das nicht gefallen. Und die mitgemacht haben und Unterstützung vom Assad bekommen haben, für Wirtschaftsgeschäfte weiterzuführen, die stehen schon hinter dem Assad. Aber langsam mit der Zeit, die merken, Assad-Zeiten sind vorbei und die Geschäftsleute und Firmen müssen andere Wege gehen und eigentlich die normale Bevölkerung hat von dem ganzen Kuchen und dieser Öffnung der Wirtschaft gar nicht profitiert, sondern bestimmte Flügel, die mit Assad zusammen geschafft haben und für Assad war wichtig, ein paar Typen im Aleppo haben, die ihn unterstützen, aber was da die Bevölkerung auf der Straße geht, eigentlich Aleppo ist in der Geschichte, ist eine uralte Stadt, bekannt als starke Wirtschaftsstadt, nicht nur in Syrien, sondern in der Türkei auch, viele Geschäftsleute von Türkei sind extra gekommen und von Russland auch. Und jetzt, die Leute einfach im Aleppo geht schlecht, seit lange her.
Es ist vieles zerstört in dieser wunderschönen Stadt Aleppo. Auch grosse Teile des Basar sind kaputt gegangen durch die Kämpfe. Der Assad, der noch wenige Unterstützung hat in Aleppo, viele Leute, die sich auch der Opposition nachfühlen. Irene Meyer, ehemalige Schweizer Radio DRS Nahost-Korrespondentin. Wer ist denn überhaupt die Opposition? Die kann man ja auch nicht einfach in einem Satz zusammenfassen.
Nein, das kann man nicht. Man muss aber vorausschicken, mal, dass unter dem Regime sich gar keine Opposition hat können organisieren. Und das spürt man natürlich jetzt. Jetzt gibt es ganz viele Gruppen. Also wir haben wirklich von ganz extrem bis ganz extrem. Wir haben zum einen die Demokratiebewegung, die gewaltlose Jugend, die man vor allem von der Jugend getragen hat. Ganz stark von Anfang an sind die Exilsyrer gewesen, auch mit Verbindung zu USA und Golf. Und das Ganze hat sich einfach immer mehr radikalisiert. Und dann haben wir den syrischen Nationalrat gehabt. Das war eigentlich die Adresse gewesen von der Opposition, die syrische Freie Armee. Also es ist zur Bewaffnung gekommen. Und heute haben wir wirklich von allen Schattierungen. Und jetzt hat man über das Wochenende versucht, weil die Amerikaner vor allem gefunden haben, der syrische Nationalrat ist zu islamistisch geprägt, wir wollen säkularer. Jetzt hat man einen Dachverband gemacht, wo alle Gruppen drin sind. Vor allem die innersyrische Opposition ist am Rand gewesen, also die Koordinationskomitee. Und die haben immer gefunden, die Exilsyrer sind viel zu stark, die wissen gar nicht, wie es uns geht. Und der ist jetzt über das Wochenende ist der Versuch gestartet. Jetzt müssen wir schauen, wie das kommt.
Also jetzt haben wir etwas zur Opposition gehört, wir haben zum Assad und dem Regime, wo das ganze System dahinter steht, auch etwas gehört. Jetzt wirken doch aber noch andere Mächte mit. Es sind auch ausländische Mächte, die da Interesse haben, in diesem Konflikt eine Rolle zu spielen.
Es wirkt sehr, sehr, sehr viel Macht mit, weil Syrien ist nicht einfach ein Land wie Libyen oder wie Tunesien. Syrien ist ein ganz wichtiger Pfeiler in dem Nahen Osten und da geht es wirklich um ganz viel, um Infosphären, um regionalpolitische Situationen, aber auch weltpolitische. Man muss wissen, Syrien ist verbunden, also das syrische Regime ist verbunden mit dem Iran, mit der schiitischen Hisbollah. Da geht es darum, Sunniten gegen Schiiten. Es geht darum, das syrische Regime ist, man kann sich vielleicht erinnern, der George Bush, der ehemalige amerikanische Präsident hat einmal von der Achse des Bösen geredet und hat damit gemeint, Syrien, Iran, Hisbollah, das sind die Kräfte, die sich im Westen nicht beugen, die gegen Irakkrieg, sie sind alles da. Und das hat zum Beispiel im Assad im Inneren auch viel Unterstützung gegeben, den Leuten. Also viele haben gefunden, die Innenpolitik ist sehr schlecht und wir haben keine Freiheit, aber außenpolitisch sind sie ein Teil der Syrer, sind sich einig mit dem Assad, sind das bis heute. Das war ja so eine Trennung. Da spielt die Amerikaner haben den Sturz vom Regime immer wollen, seit Jahren. Ganz starken entscheidenden Faktor sind die Golfstaaten, Katar, Saudi-Arabien, also die beliefern den Widerstand und den Aufstand mit Waffen, mit Geld, mit Söldnern. Türkei ist ein wichtiger Faktor, bis vor einem Jahr noch ganz eng verbündet gewesen, der Erdogan und der Assad jetzt verfindet. Libanon ist zum Beispiel sehr betroffen, weil es ist fast Teil von Syrien, über die Grenzen geht viel. Und der Iran natürlich auch, der lenkt von sich selber ab. Und Russland, China, das sind alles Kräfte. Also es ist auch ein Stellvertreterkrieg, der hier in Syrien stattfindet. Und wer leidet darunter? Die Leute, die normalen Leute.
so viele Parteien involviert, so viel Interesse. Wie ist da ein Frieden möglich? Da setzen wir ein grosses Fragezeichen dahinter, auch in unserer Sendung Treffpunkt. Kann der Dachverband, den Irene Meyer kurz angesprochen hat, der Dachverband der Oppositionsgruppe, etwas ausrichten? Das wollen wir noch wissen, kurz vor den Elfen zuerst. Aber gehen wir mal noch hören, wie es unseren Leuten hier in der Sammelzentrale geht. Die Leute, die ihre Spenden entgegennehmen auf die Nummer 0800 87 07 07. Der Treffpunkt live von der Sammelzentrale von der Glückskette in Bern.
Verkehrsinfo DRS von 10.30 Uhr. Eine Meldung für die Westschweiz auf der A12 Richtung Freiburg. Verkehrsbehinderung wegen eines Pannenfahrzeugs im Gymfond-Tunnel. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt.
Oh,
Es wusselt recht da bei uns in der Sammelzentrale vom Nationalen Sammeltag von der Glückskette. Es hat ganz einen Haufen Helferinnen und Helfer, die dran sind, am Telefon entgegennehmen von ihnen, wenn sie gerne möchten, die Not lindern von den Flüchtlingen, die aus Syrien raus haben müssen, vor all den Menschen, die dringend Hilfe brauchen in Syrien selber. Wir haben es gehört schon in dem Treffpunkt. Gerade auch die Stadt Aleppo ist sehr umkämpft. Der Asti Amir, ein Syrer, der in der Schweiz lebt, hat erzählt, dass er kaum Kontakt hat zu seinen Verwandten. Und wenn, dann stellt er fest, dass die fast jeden Tag an einem anderen Ort der Stadt sind, weil sie wieder vor Bombenangriffen und Schiessereien müssen flüchten. Also, sie dürfen spenden auf 0800 87 07 07. Und wenn Sie Glück haben, haben Sie die charmante Brigitte Baumann aus Avange im Kanton Watt. Sie ist extra auf Bern gekommen, für seit dem 10. das Telefon entgegenzunehmen. Frau Baumann, Sie sind jetzt schon das zweite Mal bei so einem Sammeltag dabei. Bewegend ist ja immer, was die Hörerinnen und Hörer, die Spender, Spenderinnen auch erzählen, so am Telefon. Ist Ihnen jetzt auch so etwas gekommen?
Ja, da hatte ich vor ein paar Minuten eine nette Frau am Telefon, die mir gesagt hat, sie habe gerade eine neue Wohnung bezogen und habe sehr Freude daran. Und denke an all die Flüchtlinge, all die Leute, die jetzt nichts mehr haben und spenden gerne 100 Franken.
Das ist super. Irgendwo in dem Innen, wo wir alle haben, auch merken, dass es eben anderen nicht so gut geht und von dem teilen. Ruth Raflaub ist aus Gümligen. Sie hat jetzt gerade das Telefon entgegengenommen. Frau Raflaub, sagen Sie doch dieser Spenderin kurz. Frau Frommherz ist gerade am Telefon. Können Sie sagen, sie soll geschwind warten? Wir denken, gerade weitermachen mit der Frau Frommherz. Dann kann ich sie nämlich kurz fragen. Kann ich Sie kurz fragen, was Sie haben auch eine sehr bewegende Geschichte gehabt vorher mit einem Spender, mit einer Spenderin. Frau Raflaub ist Multitasking. Die kann telefonieren und Interview geben uns auf der RSS. Das ist super. Frau Raflaub, auch Sie haben eine bewegende Geschichte von jemandem.
Ja, mir hat eine Frau aus Basel angerufen, Frau Pauli. Und sie hat einen Schwiegersohn im diplomatischen Dienst in Pakistan. Und sie hat mir erzählt, dass die Frau und drei Kinder auch dort waren. Aber wo die Krise einfach grösser geworden ist, die Krisensituation nicht mehr träglich war für Frau und Kinder, haben die zurück müssen. Also quasi auch als Flüchtlinge. Aber die haben natürlich dann gewusst, woher. Die haben in die Schweiz können. Und sie hat gesagt, sie können eben jetzt das nachvollziehen, wie das diesen Flüchtlingen in Syrien geht, die eben dann nicht wissen, woher, wenn sie in dieser Krisensituation müssen entfliehen.
Auch da, sich reinzufühlen in die Not von diesen Menschen. Ich lasse sie wieder für einen Anflaub. Nicht, dass dann die Spende von der Frau Frommherz von Basel noch durch die Latte geht. Das wäre sehr schade. Danke vielmals all denen, die da helfen. Danke auch Ihnen, wenn Sie spenden. Und jetzt anrufen auf das Spendentelefon 0800 87 0707 oder natürlich auf der Post einzahlen. Dort hat es Einzahlungsschein. Und im Internet ist das mit einem Klick auch möglich, obwohl, wenn ich könnte wählen, im Internet kurz etwas anklicken oder mit einer von den sympathischen Stimmen hier in der Sammelzentrale zu reden, dann hätte ich, glaube ich, gleich ausgewählt. Nur mal die Nummer 0800 87 07 07.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. On l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papilles,
à nos pelles, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant joli comme expression, petite chose, dégâts immenses.
Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas.
Das ist Springfields. Auf dieser Seite der Treffpunkt, der heute am Nationalen Sammeltag von der Glückskette zugunsten der Opfer des syrischen Bürgerkriegs hier aus Bern kommt. Sammelzentrale, Sie hören es vielleicht im Hintergrund, es wuselt recht. Und wir hoffen natürlich, dass das Telefon noch lang schallt. Bis Nacht um 12 Uhr haben Sie Gelegenheit, auf 0800 87 0707 anzuläuten. Wir sind im Gespräch hier im Treffpunkt mit der ehemaligen Nahost-Korrespondentin von Schweizer Radio DRS, der Irene Meyer. Sie hat uns erklärt, wie der Konflikt damals im März 2011 angefangen hat. Sie hat uns auch drin hineingenommen in die verschiedenen Involvierten, die in diesem Bürgerkrieg Ansprüche haben, Machtansprüche und etwas zu sagen wollen. Jetzt geht es noch darum, um die Zukunft dieses Land. Wie sieht es eigentlich aus? Kann Frieden überhaupt entstehen? Wir wissen seit dem Wochenende, dass die Opposition in dem syrischen Konflikt sich zusammengeschlossen hat. Sie wollen jetzt geeint zusammen vorgehen gegen das Regime. Irene Meyer, wie freiwillig ist der Zusammenschluss?
Das ist alles andere als freiwillig für viele. Also es ist jetzt erstmal ein Dachverband, wo alle grossen und kleineren Gruppen von der Opposition, dem Widerstand und dem Aufstand drin sind. Das heisst, ganz wichtig, auch die innersyrische Opposition, das heisst, die exilsyrische Opposition ist ein bisschen geschwächt worden und der Nationalrat, der die bildet, der ist wirklich nur unter Zwang, hat der unterschrieben. Das heisst, von aussen gesehen ist das eigentlich ein Schritt vorwärts, dass man die Koalition hat, aber man fürchtet, dass die eben schon sehr zerstritten sind und nicht die gleichen Sachen wollen. Und das grosse Problem ist, dass das sehr auf Druck von den Amerikanern und Golfarabern standen ist. Und das ist eigentlich schlecht für das Image daheim. Also der Assad kommt in dem Sinn schon recht über, dass es ist von außen gesteuert, kann er wieder sagen. Und das hat auch nicht so die grosse Glaubwürdigkeit. Und was man aber auch sagen kann, die Leute, die jetzt an der obersten Position sind in dem Dachverband, die gelten als moderat, als nicht fanatisch, als offen. Die reden zum Teil auch vom Dialog, von einem politischen Prozess. Also es ist ziemlich viel offen. Ich würde sagen, es ist ein Hoffnungsschimmer.
Was könnten die konkret bewirken, die sich jetzt da zusammengeschlossen haben?
Sie sind jetzt einfach mal eine Adresse für die internationale Gemeinschaft. Also der syrische Nationalrat gibt es in dem Sinn nicht mehr, sondern es gibt den Dachverband und mit dem wird verhandelt. Über den läuft die Unterstützung vom Widerstand, also über Waffengeld, all das Zeug. Bewirken. Die Frage ist eben einfach, hätte der Einfluss auf die Rebellen und auf die Aufständischen und die wirklich Fanatischen, die da auch grausame Verbrechen verüben, oder? Das ist die grosse Frage.
Ist denn nicht einfach auch Assad weg Strategie die beste Möglichkeit, dass wieder Frieden entstehen kann in Syrien?
Also wenn man das Drama jetzt heute anschaut, das ist so viel Gewalt und die syrische Gesellschaft ist total gespalten. Wir müssen auch wissen, in Syrien gibt es ganz viele ethnische und religiöse Minderheiten, also Muslimbrüder, die Islamisten sind jetzt sehr stark. Es gibt Christen, die hängen immer noch am Regime, weil sie einfach Angst haben und wahrscheinlich zu Recht Angst haben. Es gibt Drus, es gibt Alawiten, es gibt ganz viele verschiedene und ich erinnere mich sehr gut, wo das angefangen hat. Ich habe Syrer gehört, zu Beirut, und die haben alle gesagt, einfach die panische Angst, es gibt einen zweiten Irak, oder? Es gibt alle gegen alle, es gibt Rache. Und das scheint sich eben jetzt zu erfüllen. Also der Brahimi, der UNO-Sondergesandte, die redet von einer neuen Somalia. Also das heisst, der Staat, der total scheitert, der Staat, der teilt, ist ein Staat, wo Anarchie herrscht. Also die Gefahr ist eben einfach da. Und wenn der Assad jetzt würde stürzen, das haben viele Leute Angst, dass dann einfach nur noch Chaos wäre.
Was heisst das für die Bevölkerung die nächsten Monate, Wochen, Jahre?
Kann man sich vorstellen, oder man versucht sich vorstellen, es ist einfach wirklich der reine Horror. Wir haben viel mit Flüchtlingen geredet im Libanon, das sind Frauen, die sagen, aus Homs, die sagen, wir haben keine Freiheit gehabt, wir haben keine Gerechtigkeit gehabt, wir haben wenigstens so etwas wie ein normales Leben gehabt, wir werden wieder zurück. Also, es ist wirklich ganz, ganz schlimm für die Bevölkerung, sie wird hin und her geschoben, es ist eine riesen Angst. Sie brauchen natürlich jetzt dringend humanitäre Hilfe, das ist das Erste, aber humanitäre Hilfe ersetzt keine politische Lösung.
Und die Hilfe, die können wir heute, die Schweizer Bevölkerung, auch leisten. Wir können mithelfen beim Nationalen Sammeltag von der Glückskette. Postkonto 10 15.000-6. Die Schlussfrage an Asti Amir, ein Syrer, der seit 1999 in der Schweiz lebt. Herr Amir, was wünschen Sie sich für Ihr Volk?
Ja, für mich, ich finde es sehr traurig, dass wir in 50er Jahren ein demokratisches System erlebt haben und heutige Tag, wir leben einen Bürgerkrieg, das ist sehr traurig. Ich wünsche, dass wir dass wir einen neuen, modernen politischen System aufbauen in Syrien. Natürlich, es ist nicht einfach, weil eigentlich vom ganzen Kuchen die internationalen Länder, Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Amerika, Russland, jeder möchte etwas von dem Kuchen und will mehr. Und die Rollen von diesen Ländern natürlich, das meiner Erachtens läuft gar nicht sauber. Den Plan, die in Katar und Saudi-Arabien und Türkei geplant wird, mit Unterstützung von Amerika, dass die Muslimbrüder an der Macht kommen. Und das wird auch nicht der Fall, weil wir haben liberale Kräfte, wir haben sozialdemokratische Kräfte. Und was da im Katar am Wochenende dieser neue Dachverband gegründet ist, Nationalkoalition für die revolutionäre Kräfte und der syrische Opposition. Ich hoffe, dass sie etwas machen. Die syrische Nationalkonzil haben mit viel Unterdruck unterschrieben. Sie müssen unterschreiben, sie hatten keine andere Wahl, sonst bekommen sie keine Unterstützung. Und ich hoffe, dass sie sich befreien von dem Druck von anderen Ländern, dass sie für syrische Interesse und syrische Bevölkerung und syrische Zukunft konzentrieren und arbeiten.
Die Hoffnung von Ashti Amir, er ist Syrer, lebt hier in der Schweiz und beobachtet natürlich die Situation in seinem Land von seinen Landleuten ganz besonders. Der Treffpunkt aus der Sammelzentrale hier in Bern an dem Tag, wo wir mithelfen wollen, dass die Not von Tausenden von Leuten kann gelindert werden. Menschen, die unschuldig mitbeteiligt sind bei dem Bürgerkrieg, die alles verloren haben, die haben müssen flüchten oder die in ihrem eigenen Land noch sind und nicht einmal mehr Decke haben, um sich zuzudecken und zu schützen vor der Kälte im Winter. Wir haben auch eine Spende bekommen von einem Mann, der nicht möchte genannt werden, namentlich hier am Radio. Er selber ist syrischer Flüchtling seit 2006 in der Schweiz. Er hat selber etwas gespendet und es ist ihm ganz wichtig, dass er auch noch möchte am Schweizer Volk danken für die Unterstützung. Mit diesen Worten schließen wir vorläufig einmal wenigstens die Sendung Treffpunkt ab. Wir melden uns nach den 11 wieder, da aus der Sammelzentrale Bern, und wir fragen dann auch zu Chur und Zürich nach, wie es aussieht mit den Spenden, wie es dort läuft, und bis dann hoffen wir, dass wir dann auch einen aktuellen Spendenstand haben. Also bleiben Sie dran an dem Nationalen Sammeltag von der Glückskette für all die Opfer vom syrischen Bürgerkrieg.
Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Turned the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. I do. Walked in expecting you'd be late, but you got here early and you stand and wave. I walk to you. You pull my chair out and help me.
I think it's strange that you think I'm funny, 'cause he never did. Rio Grande auf der Seis Malaika.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.